Lasst uns vor der Predigt gemeinsam auf Gottes Wort hören. Ich lese aus Matthäus 6, ab Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihr Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern, wie die von den Nationen. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Das ist Gottes Wort.
Lass uns noch mal beten. Unser himmlischer Vater, wir sind dir so dankbar dafür, dass wir jetzt wieder auf dein Wort hören dürfen. Und wir wollen dich bitten, dass du durch dein Wort zu uns redest, mit deinem Geist an unseren Herzen wirkst und dass du uns lehrst zu beten. Amen. Der bekannte walisische Prediger Martin Lloyd-Jones ist auch der Autor von über 50 Büchern, wobei die meisten seiner Bücher aus seinen vielen Predigten entstanden sind. In seinem bekannten Buch Preaching and Preachers, also die Predigt und der Prediger, schreibt er über die Bedeutung des Gebets bei der Predigtvorbereitung Folgendes: Der nächsten Frage nähere ich mich mit großer Scheu, viel Zögern und einem Empfinden voller Unwürdigkeit. Ich vermute, dass wir alle in diesem nächsten Punkt viel mehr versagen als irgendwo anders, nämlich in Bezug auf das Gebet. Ich habe immer gezögert, dieses Thema zu behandeln. Ich habe über das Gebet gepredigt, wenn es in einem Text vorkam, den ich durcharbeitete, aber ich habe mir nie angemaßt, ein Buch oder eine Broschüre über das Gebet zu schreiben. Ich glaube, dass er recht hat damit, dass wir wohl alle in Bezug auf das Gebet viel mehr versagen als irgendwo anders. Aber Gebet ist für unser Leben mit Gott genauso lebensnotwendig, wie Atmen für unser Leben notwendig ist. Nur, wir haben nicht einen so regelmäßigen Gebetsreflex, wie wir einen Atemreflex haben. Es ist bestimmt so, dass du Phasen in deinem Leben kennst, in denen es dir leicht fällt oder leicht fiel, regelmäßig zu beten und auch voller Freude und von ganzem Herzen zu beten. Aber solche Phasen sind oft nicht sehr lang, zumindest nach meiner Erfahrung nicht. Um das beständige Gebet, um das Beten ohne Unterlass, wie die Bibel es nennt, müssen wir immer wieder kämpfen. Wir müssen darin beständig wachsen. Wir brauchen dafür Disziplin. Aber wie in einer Familie, in einer gesunden Familie Kommunikation dazugehört, so gehört auch zu einer gesunden Nachfolge Jesu Kommunikation mit unserem Vater, Gebet. Es gibt keinen gebetslosen Christen. Und weil Gebet so zentral für unser Leben als Christ ist und wir gleichzeitig so sehr damit zu kämpfen haben, ist es gut, dass wir einander haben als Gemeinde. Dass wir uns gegenseitig helfen können, dass wir einander dienen können, dass wir uns gegenseitig ermutigen können zum Gebet. Und du kannst wissen, dass du mit deinem Anliegen, was du hoffentlich hast, im Gebet zu wachsen, nicht alleine dastehst. Ich glaube, du kannst heute Morgen ansprechen, wen du willst hier im Raum. Jeder wird dir bestätigen, dass er denselben Kampf hat wie du. Und es ist gut, gemeinsam kämpfen zu können. Und die gemeinsamen Gebetszeiten, die wir als Gemeinde haben, am Mittwochabend, sonntags im Gottesdienst, in den kleinen Gruppen, in der Jugend, in allen Treffen, die wir haben, in allen Meetings, wie man auch sagt, das sind Erinnerungen, die uns helfen und anspornen zum persönlichen Gebet. Und auch die Predigt des Wortes Gottes, so wie heute Morgen, will Gott gebrauchen, um uns zu helfen, im Gebet zu wachsen. Und dabei ist mein Wunsch und mein Gebet nicht nur, dass wir es wieder neu gehört haben, wir müssen uns mehr anstrengen, wir müssen uns disziplinieren, sondern vor allem, dass wir mehr und mehr erkennen, wie kostbar es ist, dass wir als Kinder zu unserem Vater im Himmel kommen können, zu jeder Zeit. Aber wir dürfen es nicht nur, wir müssen es auch. Wir haben keine andere Wahl. Wir können ohne Gebet zu Gott nicht mit Gott leben. Und deswegen gibt es kaum etwas Wichtigeres im Leben, als zu wissen, wie wir beten sollen. In Lukas 11 treffen wir Jesus beim Beten an. Wie so oft. Aber nicht nur wir sehen ihn dort beim Beten, auch seine Jünger sehen ihn dort beten. Und sie beobachten ihn dabei und sie wundern sich, sind erstaunt. So wie Jesus betet, das kennen wir gar nicht. Wir wollen auch so beten können. Und sie gehen zu Jesus hin und bitten ihn, Herr, wir haben dich beim Beten beobachtet und wir wollen auch so beten lernen. Wie muss man beten? Worauf kommt es an? Bring es uns bei. Und da lässt sich Jesus natürlich nicht zweimal bitten und antwortet ihnen. Wenn ihr betet, dann sprecht. Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen und vergib uns unsere Sünden und lass uns nicht in Versuchung geraten. Amen. So kurz, keine 20 Sekunden, aber so kostbar. In unserem Abschnitt heute Morgen sind wir in einer etwas anderen Situation. Jesus hält eine lange, weltweit bekannt gewordene Predigt, seine Bergpredigt. Und im engeren Zusammenhang spricht er über die drei elementaren geistlichen Disziplinen der damaligen Juden. Almosen geben, beten und fasten. Und er macht ihnen dabei deutlich, dass es nicht nur darum geht, was man tun soll, sondern wie man es tun soll. In welcher Herzenshaltung, mit welcher Motivation. Und wenn Jesus ihnen hier lehrt, was sie beten sollen, dann lehrt er sie das Vaterunser. Fast das gleiche Gebet wie das, was wir eben aus Lukas 11 gehört haben. Zwei unterschiedliche Situationen, fast dasselbe Gebet. Ein Mustergebet, was Jesus uns hier beibringt. Und daraus wollen wir lernen. Wir wollen uns heute noch nicht das ganze Gebet anschauen. Wir wollen heute vor allem einen Schwerpunkt darauf legen, wie wir beten sollen. Und das ist in den Versen vor diesem Gebet und in der Anrede und danach uns anschauen, also in 3 Wochen, was wir beten sollen. Wir kommen zum ersten Punkt dazu, wie wir beten sollen und der ist, wie wir nicht beten sollen. Wie du nicht beten sollst. Damit beginnt Jesus in Vers 5, bete nicht wie ein Heuchler. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Die Bedeutung dieses Wortes, was wir hier mit Heuchler übersetzt haben, geht ursprünglich in die Richtung eines Schauspielers oder Maskenträgers, was oft dasselbe war, weil Schauspieler damals oft mit Masken auf den Bühnen standen und dann etwas vorspielten, nämlich etwas vorspielten, was sie selbst in Wirklichkeit gar nicht waren. Wenn ich bete wie ein Heuchler, dann gebe ich anderen gegenüber vor, ein Beter zu sein, wie ich in Wirklichkeit gar nicht bin. Das ist Heuchelei. In unserer Zeit wird oft etwas anderes als Heuchelei bezeichnet. An vielen Stellen, auch unter Christen, wird empfohlen, das zu tun, was sich gut anfühlt oder was sich richtig anfühlt. Das wird oft als authentisch bezeichnet. Und in dem Kontext versteht man Heuchelei gerne fälschlicherweise, dass man etwas tut, wonach man sich gerade nicht fühlt. Einige Beispiele aus der Praxis. Wenn ich zum Gottesdienst gehe, aber ich habe eigentlich gar keine Lust dazu oder ich fühle mich nicht danach, dann ist das doch Heuchelei. Nein, das ist keine Heuchelei, das ist Treue. Wenn ich bei meinem Ehepartner bleibe, obwohl ich ihn gar nicht mehr liebe, dann ist das doch Heuchelei. Nein, das ist keine Heuchelei. Das ist genau das, was du deinem Ehepartner an dem Tag eurer Hochzeit versprochen hast, ein Leben lang zu tun, ihm treu zu bleiben. Wenn ich bete, ohne dabei zu fühlen, dass Gott nahe ist, dann ist das doch Heuchelei. Nein, das ist nicht Heuchelei, das ist beharrliches Gebet. Das ist Beten ohne Unterlass. Wenn du das Richtige tust, auch wenn du gerade keine Lust dazu hast oder dich gerade nicht danach fühlst, dann ist das nicht Heuchelei, dann ist das Reife. Und das brauchen wir zum Gebet. Tim Keller schreibt in seinem hervorragenden Buch über das Beten: Wir müssen beten, egal ob uns danach zumute ist oder nicht. Und er zitiert an der Stelle Martin Luther, der vorschlägt, das Gebet durch regelmäßige Praxis zu einem festen Bestandteil im Tagesablauf zu machen. Luther schlägt vor, neben den spontanen Gebeten über den ganzen Tag hinweg und auch nachts, wenn man wach liegt, für jeden Tag 2 feste Gebetszeiten einzuplanen. Er schreibt in einem Brief an einen Freund: Darum ist es gut, dass man frühmorgens das Gebet das erste und des Abends das letzte Werk sein lasse und sich mit Fleiß vor diesen falschen, betrügerischen Gedanken hüte, die da sagen: Warte ein wenig, in einer Stunde will ich beten, ich muss dies oder das zuvor fertig machen. Regelmäßige Gebetszeiten einzuplanen, unabhängig davon, ob du dich gerade danach fühlst zu beten oder nicht, ist eine notwendige Disziplin für ein lebendiges und gesundes Gebetsleben. Dass dabei das Herz nicht kalt bleiben soll und darf, ist natürlich auch wichtig. Dazu kommen wir gleich im zweiten Punkt, nicht explizit, aber implizit. Das ist auch wichtig, aber wir brauchen auch Disziplin. Und wenn wir Zeiten haben, wo wir beten, ohne dass wir uns danach fühlen, dann ist es nicht Heuchelei, dann ist es ein Ringen darum, diszipliniert zu beten. Heuchelei ist, etwas nach außen darzustellen, was du in Wirklichkeit gar nicht bist. Und was du in Wirklichkeit bist, das stellst du fest, wenn du alleine bist. Das stellst du fest, wenn du im Verborgenen bist. Was für ein Beter du bist, das zeigt sich, wenn du mit Gott alleine in deinem Zimmer bist. Denn wenn du im Verborgenen betest, wo Gott auch ist im Verborgenen, brauchst du auch den Glauben, dass Gott da ist. Sonst sprichst du ja nur gegen die Wand oder ins Zimmer oder gegen die Decke. Wenn du nur öffentlich betest, dann brauchst du in gewisser Weise gar keinen Glauben. Es sind ja andere dabei, die hören dir zu und psychologisch tut es schon gut, wenn sie, nachdem du gebetet hast, sagen: Mensch, du hast echt gut gebetet. Aber Jesus sagt, wenn das dein ganzer Lohn ist, dann hast du deinen Lohn dahin, das Lob der Menschen. Aber wenn du im Verborgenen betest, um von Gott für deine Gebete gelobt zu werden, das ist wirklich von Bedeutung. Jesus sagt, dein Vater, der im Verborgenen sieht, wie du betest, wird dir vergelten. Also bete nicht für irdischen Lohn, wenn du himmlischen Lohn haben kannst. Denn du lebst ja auch für den du nicht sehen kannst und nicht vor allem für den du sehen kannst. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Paulus nimmt das auf und sagt in 2. Korinther 4, das Sichtbare ist zeitlich, es ist begrenzt, aber das Unsichtbare ist ewig. Wenn wir für die Ewigkeit leben, hat das viel mit dem zu tun, dass wir für und im Verborgenen leben und was im Verborgenen geschieht. Und wenn wir beten, wollen wir zu dem ewigen Gott beten. Das heißt jetzt natürlich andersherum nicht, dass wir nicht auch gemeinsam und öffentlich beten sollen. Jesus lehrt uns ja hier später in dem Gebet, dass wir beten sollen, unser Vater und nicht mein Vater. Jesus will, dass wir gemeinsam beten. Gemeinsam als Geschwister, als Familie zu unserem gemeinsamen Vater im Himmel. Deswegen tun wir das ja auch bei möglichst vielen Gelegenheiten als Gemeinde. Wir kommen im Gebet gemeinsam zu unserem gemeinsamen himmlischen Vater, um ihm zu begegnen, um zu ihm zu beten, um ihm unser Herz auszuschütten. Aber wir nutzen diese Anlässe nicht, um anderen zu zeigen, wie gut wir beten können. Das wäre Heuchelei. Bete nicht wie ein Heuchler. Und dann sagt Jesus später, bete nicht wie ein Ungläubiger. In Vers 7 sagt Jesus, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Hier in dem Kontext sind mit den Nationen nicht die damaligen Nichtjuden gemeint, sondern die ungläubigen Menschen, diejenigen, die Gott nicht kennen. Und das schließt auch Menschen anderer Religionen ein, die auch viel beten. Jede Religion hat ihre Gebetsrituale. Jede Weltreligion und jede kleine Stammesreligion kennt Gebete. Aber in wohl jeder nichtchristlichen Religion gründet die Hoffnung auf Gebetserhörung, die Hoffnung darauf, dass die Götter oder irgendwelche Mächte günstig gestimmt werden, auf das eigene Bemühen im Gebet oder was damit noch zusammenhängt. So sollen wir nicht beten, sagt Jesus. Wir sollen zwar beharrlich beten, wir sollen ohne Unterlass beten, auch länger als 20 Sekunden. Wir sollen beständig beten, wir sollen im Vertrauen auf Gottes liebevolles und mächtiges Hören beten und sein Eingreifen zu seiner Zeit. Wir sollen aber nicht plappern wie die Ungläubigen und denken, dass wir mit unseren langen, ausschweifenden Gebeten etwas verdienen können bei Gott oder Gott beeindrucken können, um besser erhört zu werden. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von diesem Gebetswettbewerb zwischen den Baalspriestern und Elia in 1. Könige 18. Die einfache Spielregel war, jeder betet zu seinem Gott und der, dessen Gott Feuer vom Himmel fallen lässt, hat gewonnen. Die Baalspriester fangen an, sie bauen einen Altar, sie machen einen Stier bereit und fangen an zu beten. Und wie sie beten, ich lese mal vor. Darauf riefen sie vom Morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an. Baal, antworte uns. Übrigens, wer von euch das Oratorium Elia von Felix Mendelssohn Bartholdy kennt, dieser Chor der Baalspriester ist das majestätischste aus meiner Sicht dieses ganzen Oratoriums. Leider ein Ohrwurm, aber schon beeindruckend. Wahrscheinlich nicht ohne Grund. Baal, antworte uns. Aber da war kein Laut, keine Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Sie riefen mit lauter Stimme und ritzten sich, wie es bei ihnen Brauch war, mit Messern und mit Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da weissagten sie bis zu der Zeit, da man das Speisopfer opfert. Aber da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen, geschweige denn Feuer. Also wenn es da Götter gegeben hätte, die sie hätten beeindrucken wollen, sie wären beeindruckt gewesen, aber da gab es keine Antwort. Nachdem Elia seinen Altar sehr aufwendig vorbereitet hatte, betete er, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hat. Ziemlich kurz im Vergleich zu den Baalspriestern, wir lesen nichts davon, dass er herumspringt, ich glaube auch nicht, dass er es getan hat, da fiel Feuer vom Herrn herab. Diese Baalspriester sind ein sehr anschauliches Beispiel davon, wie Ungläubige plappern oder sich verdienen wollen, dass ihr Gott hört. Sie tun alles, was sie können und sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen, um ihrer Selbstkasteiung willen oder was sie sonst noch unternehmen, erhört werden. Da ist auch nichts zu sehen von einer persönlichen Beziehung zu ihren Göttern. Wir mögen zwar nicht herumspringen und uns selbst Schmerzen zufügen, um von Gott besser gehört zu werden und trotzdem steckt in uns etwas von dieser Neigung, dass wir mit unseren Gebeten bei Gott einen guten Eindruck hinterlassen wollen. Dass wir uns etwas verdienen wollen, damit Gott uns besser erhört. Jesus hat ja einen Grund zu dieser Warnung. Wenn wir diese Warnung nicht bräuchten, hätte Jesus sie uns nicht geben müssen, dass wir nicht plappern sollen wie die Ungläubigen. Aber wir bekommen bei Gott keinen extra Bonus für viele Worte und wir müssen und wir können uns bei Gott auch nichts verdienen. Wenn ein kleines Kind zu seinem Vater kommt und ein Anliegen hat oder Hilfe braucht, dann muss es seinem Vater nicht vorher etwas beweisen. Es kann einfach sein Herz ausschütten. Ja, manchmal vollbringen kleine Kinder schon einen Tanz, aber das ist was anderes. Denke daran, dass du zu deinem Gott kommst wie ein Kind mit leeren Händen zu seinem liebenden Vater. Und wenn du betest, dann betest du zu einem Gott, zu dem du eine Beziehung hast. So wie Elia. Er betet zu einem Gott, den er kennt, zu dem er eine Beziehung hat, dem er vertraut, wo er weiß, er muss es nicht in die Länge ziehen. Er betet und Gott antwortet. Du betest zu einem Gott, der dir gerne zuhört, der von sich sagt, dass er sein Ohr zu dir herabneigt, während du betest. Er muss das nicht tun. Er hört jedes unserer Worte, er kennt jeden unserer Gedanken, bevor wir ihn gedacht haben. Aber er beschreibt, dass er das tut, damit wir mehr Zuversicht haben, wenn wir beten. Wir beten zu einem Gott, der sich herabneigt zu uns. Er hat kein hartes Herz. Du musst ihn nicht beeindrucken. Er liebt dich schon vorher und die ganze Zeit über als dein Vater. Und bevor du zu ihm kommst und deine Bitten vorbringst, weiß er als dein vollkommener Vater schon, was du wirklich brauchst. Und damit kommen wir zu dem Gebet selbst, zur Anrede des Gebets, die wir nur heute betrachten wollen. Und die ist so herrlich. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Wir kommen zum zweiten Punkt. Bete wie ein kleines Kind zu deinem Vater. Bete wie ein kleines Kind zu deinem Vater. Nachdem Jesus also erklärt hat, wie wir nicht beten sollen und auch Hinweise darauf gibt, wie wir beten sollen, beginnt er jetzt sein Gebet damit, dass er uns zeigt, zu wem wir beten. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Im Original sind die Worte andersherum. Es beginnt mit dem Wort, mit der Anrede Vater. Und wir beten ja auch das Gebet als Vater unser. So ist es bekannt geworden. Vater, staunst du noch darüber, dass du Gott als Vater anreden darfst? Das ist ein Wunder, das ist wirklich erstaunlich. Du solltest darüber staunen, jedes einzelne Mal, wenn du Gott als Vater anredest. Oder wenn du Gott als Vater besingst, wir haben das für ihn getan. Jesus will, dass du und ich, wenn wir an Jesus glauben, den Schöpfer des grenzenlos ausgedehnten Universums, der alles aus dem Nichts geschaffen hat, die Milliarden und Abermilliarden Sterne, von denen wir nur einen Bruchteil kennen, die ihr alle mit Namen kennt, dass wir den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Gott, der an den 10 Plagen in Ägypten gezeigt hat, was er kann, der das Rote Meer geteilt hat, der, wie wir vorhin gehört haben, die Stiftshütte und dann auch den Tempel mit all seiner Herrlichkeit erfüllt hat, der so heilig ist, dass ihn niemand anschauen kann und das überlebt. Jesus will, dass du diesen Gott deinen Vater nennst. Wir haben viele andere mögliche Anreden in der Bibel. Von dem Psalmisten, von den Aposteln. Wir beten zu Gott als König, als Hirte, als Herr, als Retter, als Erlöser, als Schöpfer. Aber in dem Mustergebet, sagt Jesus uns, sprecht ihn an als Vater. Er will, dass du jederzeit zu diesem Gott kommst wie ein kleines Kind zu seinem Vater. Voller kindlichen Vertrauens, voller glücklicher Abhängigkeit. Das ist herrlich und deswegen ist es so wichtig zu wissen, wer darf das eigentlich? Wer darf zu Gott als zu seinem Vater kommen? Manche glauben, dass jeder Mensch, der von Gott geschaffen wurde, und das ist jeder Mensch, Gott seinen Vater nennen darf. Und auf dieses Verständnis geht Paulus in Apostelgeschichte 17 auch ein, aber hier ist es nicht so gemeint und sonst in der Bibel auch nicht. Gott als seinen Vater anzusprechen, wie Jesus hier meint, das ist kein Menschenrecht, sondern das ist ein Wiedergeburtsrecht. Es ist ein Recht, das Gott in seiner Gnade all denen gibt, die an Jesus Christus glauben. Wir lesen in Johannes 1, ab Vers 12, All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Gott ist dein Vater, weil er in seiner Gnade dich wiedergeboren hat. Wir haben vorhin gesungen, die Gnade nahm ich an als Kind. Er hat dich in seiner Gnade wiedergeboren zu neuem Leben. So hat er dich adoptiert als sein Kind. Und das hat ihn viel gekostet. Das war sehr teuer. Es kostete ihn seinen eigenen, eingeborenen, ewigen, geliebten Sohn Jesus Christus, den er hingegeben hat, den er für deine und meine Sünde bestraft hat am Kreuz, sodass er uns als Kinder adoptieren kann. Denn er adoptiert uns nicht als Kinder, wie wir das kennen und es auch gut ist, Eltern, die Gutes tun wollen, Kinder adoptieren, die in großer Not sind. Das ist schon auch so. Wir sind in großer Not und Gott hat uns adoptiert aus großer Not heraus. Aber noch viel mehr, er ist auch der, der unser Richter ist. Er hat uns adoptiert als unser Richter, der uns freigesprochen hat, aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat. Und er hat uns nicht adoptiert nur als bemitleidenswerte Wesen vorher, sondern als seine Feinde, die wir vorher waren. Wir haben ihn mit Dreck beworfen, wir waren gegen ihn, wir haben gegen ihn rebelliert. Und trotzdem hat Gott seinen Sohn hingegeben, damit er uns als seine Kinder adoptieren kann. Das ist Gnade. Wir haben das vorhin gehört, ich lese nochmal vor aus Galater 4. Galater 4, Vers 4. Gott sandte seinen Sohn, das war notwendig, damit er uns loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Also so richtig Sohn oder Tochter, auch Erbe. Gilt das für dich? Hat Gott dich gerettet? Glaubst du an Jesus Christus zur Vergebung deiner Sünden, zur Versöhnung mit Gott, nicht nur zum Freispruch vor seinem Richterspruch, sondern um als Kind angenommen zu sein? Nur dann darfst du dich sein Kind nennen und ihn Vater nennen. Und nur dann kannst du wirklich so beten, wie Jesus uns hier lehrt zu beten. Wenn nicht, dann bekenne deine Sünden und glaube an Jesus Christus. Und dann bete das Gebet mit. Und weil wir nur im Vertrauen auf Jesus Gott als unseren Vater haben, erklärt Johannes Calvin in seiner Institutio, das ist sein großes dogmatisches Werk, dass Gott im Gebet Vater zu nennen nichts anderes ist, als im Namen Jesu zu beten. Er schreibt dort: Wie sollte sonst auch jemand zu der Zuversicht kommen, Gott seinen Vater zu nennen? Wer sollte sich zu dem frechen Vorwitz hinreißen lassen, sich die Ehre anzumaßen, ein Kind Gottes zu sein, wenn wir nicht in Christus zu Kindern der Gnade angenommen wären? Deshalb nennt er sich unseren Vater und will auch so von uns angeredet werden. Und durch die wunderbare Süßigkeit dieses Namens entreißt er uns allen Mangel an Vertrauen. Denn es lässt sich keine Liebe finden, die herzlicher wäre als die eines Vaters. Stell dir mal vor, ein Familienvater arbeitet in einem Unternehmen als Abteilungsleiter, der für die Mitarbeiter oder für einige Mitarbeiter alle Mitarbeiter in seiner Abteilung verantwortlich ist. Dann unterscheidet sich die Beziehung seiner Kinder zu ihm als Vater sehr zu der Beziehung seiner Untergebenen zu ihm als ihr Vorgesetzter in der Firma. Wenn eines seiner Kinder zu ihm kommt, dann kann es voller kindlichen Vertrauens zu ihm kommen und Papa seine Anliegen nennen oder einfach bei ihm sein oder unter seine Bettdecke krabbeln, wenn es Angst hat. Was es auch tut, es muss dabei niemals befürchten, dass es plötzlich nicht mehr sein Vater ist. Er. Die Beziehung eines Mitarbeiters zu ihm als Vorgesetzten ist grundlegend anders. Sie mag freundlich sein, sie mag respektvoll sein, vielleicht sogar freundschaftlich, voller Vertrauen. Aber die Beziehung ist vor allem begründet in der Leistung des Mitarbeiters. Wenn der Mitarbeiter seine Leistung nicht mehr bringt, dann gibt es für ihn auch keinen Platz mehr im Unternehmen, dann wird er entlassen. Vielleicht bist du versucht, den Blick auf Gott und den Blick auf das Gebet so zu denken, wie in der Beziehung eines Mitarbeiters zu seinem Vorgesetzten. Ich muss meine Leistung bringen, ich muss gut sein, und wenn ich nicht mehr meine Leistung bringe, wenn ich nicht mehr gut bin, wenn ich Gott enttäusche, dann kann ich nicht beten. Oder dann ist es nutzlos zu beten, weil Gott sowieso nicht interessiert ist in meinen Gebeten. Dann muss entweder ein bisschen Zeit verstreichen, bis die Enttäuschung verstrichen ist, oder ich muss beweisen, dass ich es eigentlich besser kann. Aber so ist deine Beziehung zu Gott nicht. Gott ist dein Vater und du bist sein Kind. Daran ändert auch dein Versagen nichts. Und du hast übrigens auch nichts anderes vorzuweisen, als immer wieder jeden Tag gegen Gott zu sündigen. Das ist schlimm, aber es ist die Wirklichkeit. Du bist Tag für Tag, Stunde für Stunde, in jedem Augenblick deines Lebens abhängig von seiner Gnade. Aber seine Gnade ist da, sie ist reich, sie ist jeden Morgen neu, sie versiegt nie. Du bist sein Kind, er hat dich adoptiert. Er wird dich nicht wieder aus seiner Familie herauswerfen. Komm zu ihm wie ein kleines Kind zu seinem liebenden Vater. Ja, Gott ist auch dein König, er ist auch dein Schöpfer, er ist dein Richter. Er ist heilig und er ist gerecht und er ist ein eifersüchtiger Gott. Er ist zu fürchten und wir müssen ihm mit Ehrerbietung begegnen. Und wir sollen nicht leichtfertig ins Gebet gehen, sagt die Bibel. Aber gleichzeitig sagt Jesus hier, wenn du betest, dann komm vor allem zu ihm wie ein kleines Kind zu seinem Vater, der es liebt. Ich finde es immer wieder so erstaunlich und wunderbar, wie Gott als Schöpfer besonders die Familienbeziehungen geschaffen hat, um damit und dadurch für seine Liebe zu uns immer wieder lebhafte Illustrationen uns zu zeigen, die wir vor Augen haben und die wir selbst beobachten, die wir selbst erleben können. Was nützt es denn, wenn Gott sich uns als Vater offenbart und wir Gott als Vater anreden dürfen, wenn wir gar nicht wissen, was ein Vater ist? Das heißt jetzt nicht, dass aus jeder Vaterschaft geschlossen werden kann, wie Gott ist, dazu komme ich noch. Aber immer wieder können wir beobachten in den herzlichen Familienbeziehungen, wie Gott uns liebt, wie wir einander lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt und so weiter. Ich erinnere mich an einen der ersten Besuche mit unserem ersten Baby, das war Philipp, bei einer frühen Voruntersuchung beim Kinderarzt. Da muss man ja so verschiedene U's durchlaufen mit den Kindern. Ich hatte ihn als Kind auf dem Arm, früher ging das noch, und wir warteten im Arztzimmer, also mit Kleinen geht es immer noch, nur mit ihm geht es jetzt nicht mehr, und wir warteten im Arztzimmer auf den Arzt. Und dann kam da ein fremder Mann herein. Und als er reinkam, hat sich Philipp erstmal an mich geklammert und sich dann wieder entspannt. Ich fand das interessant. Der fremde Mann war übrigens der Kinderarzt. Und er hat mir erklärt, wenn ein Kind wie in der Situation einen Fremden sieht und nicht weiß, wie es einordnen soll, weil es erstmal ängstlich ist, achtet es darauf, wie Papa reagiert. Also in dem Fall war ich es oder Mama, wenn sie da gewesen wäre. Wie Papa reagiert. Und wenn er entspannt ist und freundlich diesen Mann begrüßt, dann weiß das Kind, es ist alles in Ordnung. Ich kann auch entspannt sein. Ich weiß, dass es nicht in jeder Situation so ist und in jeder Phase des Lebens, aber ich fand es sehr interessant und faszinierend, als er mir das erklärt hat. Das ist ein wunderbares Bild der glücklichen Abhängigkeit und des kindlichen Vertrauens, das wir zu Gott als unserem Vater haben dürfen. Was immer uns auch begegnet, wenn wir wissen, Gott hat alles unter Kontrolle, Gott hat die Situation im Griff, dann kann ich darin zur Ruhe kommen. Auch wenn ich den Fremden nicht kenne, auch wenn ich die Situation nicht verstehe, das Gute an dem Weg, den Gott mich führt, nicht sehen kann. Wenn ich weiß, Gott ist entspannt, so ein bisschen vielleicht flapsig ausgedrückt, dann kann ich auch ruhig sein. Wenn ich weiß, Gott regiert, Gottes Plan vollzieht sich, dann kann ich dann zur Ruhe kommen. Ein Kleinkind kann natürlich oft nicht verstehen, warum seine Eltern auf eine bestimmte Weise handeln oder bestimmte Entscheidungen treffen. In der Regel denkt es auch gar nicht darüber nach, welche Motive die Eltern haben. Es vertraut einfach, weil es die Eltern sind. Wenn ihr selbst noch kleine Kinder habt, dann habt ihr das täglich vor Augen. Wenn wir mit offenen Augen durch den Park gehen im Sommer oder durch ein größeres Geschäft, wo Eltern und kleine Kinder rumlaufen, dann können wir immer wieder viele solcher wunderschönen Beispiele und Situationen beobachten, wie vertrauensvoll fixiert ein kleines Kind auf seine Eltern ist. Natürlich abgesehen von kleinen rebellischen Phasen, die es immer mal gibt und schreiende Kinder. Aber trotzdem, wenn ihr da mal drauf achtet, oder ihr wisst es schon, ist wirklich faszinierend zu sehen, welch ein Vertrauen kleine Kinder zu ihren Eltern haben. Wenn einem Kind im Supermarkt etwas auffällt, dann muss es darüber reden. Guck mal, wie wenige Haare der Mann auf dem Kopf hat. Und sagt das dann der Mutter, ganz natürlich, weil das ist die Bezugsperson. Das ist eine ganz wunderbare Beziehung, die Gott geschaffen hat zwischen kleinen Kindern und Eltern. Und so sollen wir diese ganz natürliche Fokussierung und Fixierung haben auf unseren himmlischen Vater. Wenn Gott, mein Vater, mit der Situation, in der ich mich befinde, zufrieden ist, dann bin ich es auch. Wenn Gott, mein Vater, so entschieden hat, dann ist es gut. Wenn Gott, mein Vater, sich auf diese Weise verherrlichen will, dann danke ich ihm dafür. Nicht, weil ich alles verstehe, was er tut, sondern weil er mein Vater ist. Und Jesus sagt hier in der Anrede, dass wir nicht nur beten sollen, unser Vater, sondern unser Vater, der du bist, in den Himmeln. Unser Vater im Himmel. Und das ist in beide Richtungen sehr erstaunlich. Gott ist dein Vater. Höre einmal, wie Gott in Daniel 4 zum Beispiel, an vielen anderen Stellen auch, aber in Daniel 4 gerühmt wird. Er ist der ewig Lebende, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Generation zu Generation währt. Alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet und nach seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Er ist der König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege Recht sind und der die erniedrigen kann, die in Stolz einhergehen. Was für ein Gott! Und dieser Gott ist dein Vater. Und dein Vater ist Gott. Jesus beschreibt den vollkommenen Vater in Matthäus 7, ein Kapitel später. Erstmal die Unvollkommenen. Würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Rhetorische Fragen, die Antworten sind nein. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, also ich und alle anderen Väter unter uns, meint Jesus hier, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Wir haben einen guten Vater, der nur Gutes für uns will und der auch weiß, was für uns gut ist. Und dieser Vater ist nichts weniger als der allmächtige Gott im Himmel. Dass dein Vater im Himmel wirklich nur Gutes für dich will, das sehen wir im höchsten Maß im Evangelium. Daran, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 31 und folgende: Gott ist für uns. Wer kann dann gegen uns sein? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Du kannst dir ganz sicher sein, Gott ist für dich. Und dass er sogar seinen Sohn nicht verschont hat, das lässt auch die letzten Zweifel verschwinden. Dein Vater im Himmel liebt dich so sehr, dass er dir nur Gutes geben will. Einige, die heute Morgen hier sind, haben ihren leiblichen irdischen Vater nicht so kennengelernt. Es kann sein, wenn du an deinen Vater denkst, dann denkst du nichts Gutes, dann ist es nicht schön, daran zu denken. Dann denkst du an Schmerzen, an Verletzungen, an Missbrauch, an Verachtung, an Distanz. Und das sind schlimme Erfahrungen, die ein Leben lang belasten. Vielleicht sogar ein Leben zerstören. Gott hat die Beziehung zwischen Eltern und Kindern als etwas ganz Wunderbares geschaffen. Aber es ist leider so, dass seitdem die Sünde in der Welt ist, es Väter gibt, die ihre Rolle als Väter missbrauchen und ihre von Gott gegebene Verantwortung nicht wahrnehmen, sondern das Gegenteil tun. Und das ist schlimm. Aber gerade dich kann Gott in vollkommener, erlösender und tröstender und rettender Weise dir helfen. Er kann dir der mächtige und liebevolle Vater sein, den du nie hattest. Und er ist allmächtig. Und er ist voller Liebe. Und es ist wichtig, dass du der Neigung widerstehst, das kaputte Vaterbild, das du hast, auf Gott zu übertragen, wenn er sich als Vater offenbart. So schwer das auch sein mag. Aber dass du von Gottes Wort her lernst, wie Gott Vater wirklich haben wollte, das ist die Vaterschaft, die Gott für dich ist. Und was du erlebt hast, ist ein schlimmer Ausdruck von Sündhaftigkeit. Gott ist der allmächtige Vater. Niemand und keine Macht kann ihn daran hindern, das Gute, das er dir geben will, dir auch wirklich zu geben, es auch wirklich zu tun. Nicht mal du selbst kannst ihn daran hindern. Deswegen lehrt Jesus uns hier, wir sollen zu unserem Vater im Himmel beten. Er ist der Allmächtige. Kleine Kinder durchlaufen häufig ein Alter oder eine Phase, in der sie denken, mein Papa kann alles. Ich habe meine Kinder mal gefragt, ob sie sich selbst an solche Phasen erinnern können. Die Rückmeldung ergab jetzt kein einheitliches Bild. Und es verliert sich auch irgendwann dieser Eindruck. Ist auch nicht so schlimm. Unser Vater im Himmel kann wirklich alles. Wenn wir wie Kinder zu ihrem Vater, zu unserem himmlischen Vater, hilfesuchend aufschauen, dann können wir zum Beispiel mit Psalm 121 beten und bekennen, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist unser Vater, der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. So mächtig ist er. Es gibt keinen mächtigeren Gott. Wenn dir das Beten sehr mühsam und sehr anstrengend vorkommt, dann überlege, ob dir klar ist, zu wem du betest, was Beten wirklich bedeutet. Wenn Beten für dich langweilig ist oder wenn deine Gebete langweilig sind, dann kann es daran liegen, dass du Gott für einen langweiligen Gott hältst, dass du ein falsches oder ein kleines, ein nicht biblisches Gottesbild hast. Deswegen ist mein Anliegen heute Morgen und mein Gebet, dass wir gemeinsam im Gebet wachsen, nicht nur, indem wir irgendwelche organisatorischen Rahmenbedingungen treffen, sondern indem wir in unserer Erkenntnis unseres Gottes wachsen und indem wir in unserem Staunen über Gott und über ihn als unser Vater wachsen. In der Kirchengeschichte wurden immer wieder Katechismen verfasst, um Eltern und auch der Gemeinde zu helfen, den Kindern grundlegende und die wichtigsten Dinge des Glaubens beizubringen. Und in allen guten Katechismen gibt es einen Teil über das Gebet des Herrn, über das Vaterunser. In seinem kleinen Katechismus antwortet Martin Luther auf die Frage, was Jesus uns mit dieser Anrede im Vaterunser lehren möchte, in seiner einmaligen Art. Gott will uns damit locken, dass wir glauben sollen, er sei unser rechter Vater und wir seine rechten Kinder, auf dass wir getrost und mit aller Zuversicht ihn bitten sollen, wie die lieben Kinder ihren lieben Vater. Und der Heidelberger Katechismus formuliert in seiner wunderbar prägnanten Art zur Anrede im Vaterunser zwei Fragen. Die erste: Warum hat uns Christus befohlen, Gott so anzureden, unser Vater? Er will uns gleich von Anfang an, er will uns gleich zu Anfang unseres Gebetes die kindliche Ehrfurcht und Zuversicht Gott gegenüber wecken, auf die unser Gebet gegründet werden soll. Dass nämlich Gott durch Christus unser Vater geworden ist und er uns das, worum wir ihn im Glauben bitten, noch viel weniger verweigern will, als unsere Väter uns irdische Dinge abschlagen. Und warum wird hinzugefügt im Himmel? Wir sollen von der himmlischen Hoheit Gottes nichts Irdisches denken und von seiner Allmacht alles erwarten, was für Leib und Seele nötig ist. Also, wann immer du betest, nimm dir, bevor du anfängst, Zeit, um Klarheit darüber zu haben, dass du nun als Kind zu deinem Vater kommst. Du kommst mit kindlicher Ehrfurcht und Zuversicht zu einem Vater, der dir nur Gutes tun will und deswegen auch nur Gutes tut. Und du kommst zu deinem allmächtigen Vater im Himmel, den niemand daran hindern kann, dein Gebet so zu erhören, dass es dir zum Besten dient und zur Verherrlichung seines Namens. Wie wunderbar ist es, Kind eines solchen Vaters zu sein. Wir wollen das gemeinsam jetzt beten mit dem Vater unser und danach noch einige Zeit der Stille haben, um persönlich zu beten und nachzudenken über das, was wir gehört haben. Wir bleiben sitzen dabei. Lasst uns gemeinsam beten, wenn es hier erscheint. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.